Dreierkette-Phobia. Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette-Phobia.
Hallo, liebe Freunde der Dreierkette VBH. Ihr werdet merken, es ist nicht die Stimme unseres Moderators Walle, der euch begrüßt, sondern ich, Hannes, übernehme das heute. Walle ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Das passiert ja besonders zu dieser Jahreszeit. Mich freut es sehr, dass wir es trotzdem geschafft haben, zu zweit diese Aufnahme zu versuchen. Ich muss aber gestehen, lieber Noah, ich bin auch nicht extremst fit. Deswegen ist vielleicht heute dein Redeanteil um einiges höher, wenn Walle schon ausfällt, ich angeschlagen bin, wenn wir auf deine Expertise zurückgreifen müssen. Aber als allererstes spiele ich den Ball zu und frage, wie es geht. Du siehst gut erholt, irgendwie braun gebräunt aus. Braun gebräunt, Gott im Himmel, das fängt schon gut an. Mein Lieber, was geht?
Was geht? Ja, schön, dich zu hören. Das ist natürlich jetzt eine traurige Nachricht, die uns hier alle erreicht, dass Valentin Schalke 04 Soldner nicht an unserem kleinen Stammtisch hier sitzen kann. Das ist sehr schade. Aber auf der anderen Seite bietet es uns die Möglichkeit, gewisse Themen anzusprechen, die davor in der Gruppe, ich sag mal, diskutiert wurden.
Du hast es angesprochen und ich glaube, das ist tatsächlich das Ding. Immer wenn einer von uns fehlt, wissen wir, dass wir Themen ansprechen können, die diese Person nicht supportet. Zum Beispiel, ich weiß, als ich zweimal ausgefallen bin, weil ich in Vietnam unterwegs war, habt ihr ja die Chance genutzt und Themen angesprochen, die jetzt mir nicht so krass am Herzen liegen. Ist ja normal. Aber du sagst es, in der Gruppe wurden ein paar Themen diskutiert und es ist ja auch nice, dass du und ich da so ein bisschen mehr in der Materie sind, beziehungsweise uns interessiert es, im Gegensatz zu Walle, den es gar nicht juckt, was wir vielleicht weiter in der Folge besprechen werden.
Dann wird sich der ein oder andere eventuell denken können, was wir besprechen wollen. Aber mehr dazu etwas später. Vielleicht gerade zum Anfang, Digga, weil wir ja heute aus diesem Grund, weil er nicht da ist, kein großes Quiz machen werden. Das ist ja immer so ein bisschen die Regel. Ich hatte jetzt auch keins vorbereitet, muss ich sagen, weil ich dann gedacht habe, wir starten mal anders in die Runde rein. Ganz einfach mal, und das machen wir ganz selten, aber das.
Junge, pass auf.
Deswegen einfach mal rein in die Folge mit einem kleinen Quickfire. Und zwar funktioniert es so, ich stelle Hannes Fragen und er muss innerhalb von 2 Sekunden entscheiden, welche Seite er entscheidet. Verstehst du?
Ja, verstehe ich und bin ich voll dabei.
Hau raus. Ronaldo gewinnt die Weltmeisterschaft 2026 oder Messi gewinnt sie 2022 nicht?
Messi gewinnt sie 2022 nicht.
Pazifischer Ozean oder Atlantischer Ozean?
Pazifischer, weil ich in dem schon öfters gebadet bin.
Fargo Samstag 15:30 oder Olympiastadion freitags 20:30?
Fargo 15:30, an alle, die es nicht kennen, Fargo, legendäre Kneipe bei uns am Boxangerplatz in Berlin.
Berlin oder Konstanz?
Berlin mittlerweile.
Uniliga gewinnen oder Lotto gewinnen?
Uniliga gewinnen auf jeden Fall. Legendenstatus für immer und ever.
Brezel, dicker Teil. Ist es für dich oben oder ist es für dich unten?
Unten.
Digga. Fußballtrainer oder Fußballspieler?
Fußballspieler.
Joko oder Klaas?
Klaas.
Franck Ribéry oder Arjen Robben?
Arjen Robben.
Bundestag oder Kanzleramt?
Kanzleramt.
Bayern holt die Champions League in München 2012 oder es gibt keine WM 2014?
Ich weiß nicht, welche Antwort ich sagen soll. Ich will aber auf jeden Fall die WM 2014. Das war ein viel geileres Erlebnis. Also das war ganz, mein ganzes Fußballherz hat da auch vor Freude geheult.
Okay, ja, fair. Ja, das waren die ersten Mal so zum Reinstarten. Das ist doch mal auch ganz gut. Da lernen wir mal dich ein bisschen besser kennen. Ich finde, so ein Format funktioniert auch besser zu zweit. Und ich finde es manchmal interessant, wenn man einfach mal schnell antworten muss. Und die Frage, ob Pazifischer oder Atlantischer Ozean, die treibt mich jetzt schon seit mehreren Wochen um. Weil ich finde es eigentlich eine gute Frage. Weil wir sind uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, der Indische Ozean, der hat wirklich gar keine Aura. Aber
oh, Bro, oh, sorry, da muss ich dich kurz unterbrechen. Das liegt ja vielleicht an der Tatsache, dass du noch nie im Indischen Ozean warst.
Ja, aber Bro, da sind wir uns doch einig. Also ist der kleinste Ozean irgendwie auch ein bisschen random so, der Indische Ozean so. Ey, Digga, Atlantik, Pazifik, das hat auch so den Namen, das sind keine Länder, das ist doch krass.
Ja, da gebe ich dir recht auf jeden Fall und ich habe das Glück, dass ich sowohl schon im Pazifischen Ozean als auch im Atlantik drin war, drüber geflogen bin und im Indischen jetzt vor kurzem auch war. Aber ich muss sagen, der Indische ist in der Hinsicht so der chilligste. Weißt du, da sind so bombastisch schöne Sonnenuntergänge. Da ist so diese...
Wo warst du denn da? Wann warst du denn letztens im Indischen Ozean?
Fukuok heißt es. Das ist eine Insel am Indischen Ozean in der Gegend. Also es ist halt nicht auf der rechten Seite von Vietnam. Das ist tatsächlich die South China Sea, der zum Atlantischen Ozean gehört. Nee, falsch, zum Pazifischen. Aber wir waren auf der anderen Seite, auf der Kambodscha-Seite. Da gibt es diese Insel, die heißt Fukuok. Und die liegt am Indischen Ozean.
Okay. Ja, für mich, also in meiner Aufwahrnehmung ist, hat der Indische Ozean, kackt da ziemlich ab. Und auch noch ganz kurz, aber dass die Brezel für dich mit dem dickeren Teil, das ist doch ganz klar oben bei einer Brezel, oder?
Der dickere Teil, wie kann, also das hältst du die falsch rum?
Nee, für mich ist der oben. Für mich ist der oben.
Der dicke Teil ist oben?
Ja. Also weißt du, so wenn man jetzt auf eine Brezel draufschaut.
Ja. Dann ist der dicke Teil unten, natürlich.
Für mich ist der dicke Teil oben. Also da sind wir uns mal, obwohl wir aus der gleichen Region in Deutschland stammen, sag ich mal. Das ist interessant.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ganz kurz, da muss ich dich was fragen. Ich habe ja jetzt in den letzten 2,5 Jahren hier in Berlin viele Leute kennengelernt, die im Gegensatz zu den Leuten, die ich in Konstanz im Studium kennengelernt habe, nicht aus Süddeutschland kommen. Denn in Konstanz waren die Mehrheit der Kommilitoninnen, der Freunde, die man da kennengelernt hat, aus Süddeutschland, muss man ganz klar sagen. Die meisten aus Tuttlingen und Umgebung. Jetzt in Berlin habe ich aber viele Leute kennengelernt, die nicht aus Süddeutschland kommen, zum Beispiel meine Freundin. Und ein Kommentar, den ich oft zu hören bekomme, ist, dass ich anscheinend einen süddeutschen Dialekt, einen badischen, baden-württembergischen Dialekt habe. Hörst du das?
Nein.
Gebürtiger Badener.
Nein, du hast keinen Dialekt.
Okay, aber ich glaub, wirklich, ich sprich es ja auch an, weil es mir schon des Öfteren passiert ist. Sowohl, wie gesagt, mit meiner Freundin, aber auch hier, als ich mir die Wohnung, wo ich aktuell wohne, das erste Mal angeschaut habe, hatte meine Vormieterin Besuch von so einem Berliner Atze. Den habe ich dann unten gegrüßt und er so, kommst du aus Süddeutschland? Ich so, ja. Und er so, du sprichst so krass Süddeutsch. Und ich mir dachte, ja. Was meinst du? Aber schon oft, und letztes Mal zum Beispiel bei der Arbeit, haben wir so, einmal in der Woche hast du einen Coffee-Call mit neuen Kollegen, beziehungsweise mit Kollegen, die du nicht kennst und du sollst sie halt kennenlernen. Und auch die Frau, die kam aus dem Niederrhein, hat mich angesprochen, ob ich ein Süddeutscher bin, weil ich so ein Dialekt habe. Und deswegen frage ich dich als Beauftragter für Südschwarzwald.
Da gibt es nur eine Antwort, die heißt nein. Und das ist, es ist so, dass dein Vater, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Dialekt hat, dass du vielleicht da ein bisschen hattest, das abgefärbt auf dich. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn man das jetzt praktisch mal auch von der logischen Seite betrachtet, hast du keinen Dialekt. Und die Leute, die das sagen, die kennen Deutschland wahrscheinlich dann nicht, weil sie noch nicht in Süddeutschland waren und nicht wissen, wie sich wirklich ihr Dialekt anhört. Das sind eben die Leute, die nicht verstehen, dass in Süddeutschland, also dass man eigentlich dort sein muss und nicht im Norden. Das ist immer so der Punkt.
Achso, ja, aber ganz kurz dann an der Stelle. Weißt du, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe in diesen mittlerweile, glaube ich, 6 Jahren Freundschaft, die dich und mich vereinen? Ich habe dich noch nie Dialekt sprechen hören.
Ja, ich kann auch kein Dialekt sprechen. Ich bin tatsächlich aufgewachsen in Freiburg, in einer Stadt, wo ganz viele auch leben, die zugezogen sind. Das heißt einfach, mein Umfeld war nicht geprägt von Leuten, die sehr viel Dialekt sprechen. Und dadurch, dass dadurch, dass meine Eltern auch nicht mit mir Dialekt gesprochen haben, weil sie auch selber einfach nicht mehr das gesprochen haben, so viel durch Arbeit und so weiter, habe ich nie das gelernt. Ich verstehe es zwar, aber tatsächlich spreche ich leider keinen Dialekt, obwohl ich natürlich das sehr schätze, auch wenn ich eben dann zum Beispiel den Christian Streich höre. Da freue ich mich, weil das für mich auch ein bisschen Heimat ist, aber insgesamt natürlich spreche ich leider keinen. Vielleicht auch besser so, ich weiß es nicht. Es ist ja so, ich habe letztens jetzt sehr langes Interview, ist tatsächlich auch eine Hörempfehlung, 6 Stunden lang alles gesagt, Zeit-Podcast, machen wir hier mal ein kleines Crossover, mit Cem Özdemir.
Das ist lang tatsächlich, 6 Stunden, ja.
Cem Özdemir. Ne, unser, eventuell unser zukünftiger Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der hat ja noch sehr, sehr krassen Dialekt. Aber das hat auch was, aber ich finde, dass es halt auch schwierig ist, dann vielleicht für manche das zu verstehen. Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass Dialekt total stirbt. Also stirbt ja langsam aus, der Dialekt.
Das ist natürlich, ja, das muss ich zugeben, verstehe ich. Ich finde, da hält meine Sarsbacher Familie, also die Familie von meinem Papa, die aus dem tiefsten Schwarzwald kommt, aus dem Anfang des Nordschwarzwaldes, die hält ja noch so ein bisschen die Flagge hoch, was Dialekt angeht. Aber du hast was angesprochen, man versteht es nicht. Da habe ich nur eine kleine Anekdote. Eine Freundin dieses Podcasts, das ist ja meine Mama, war ja unser erster Gast. Meine Mama hat Deutsch als Fremdsprache gelernt. Sie ist in der 5. Klasse auf die deutsche Schule gekommen in Quito und hat dann intensiv Deutsch gelernt. Und du kennst sie ja, sie kann extrem gut Deutsch. Also meine Mama ist wirklich, ich glaube, die Person, die ich kenne, die nicht mit Deutsch aufgewachsen ist, die am besten Deutsch spricht, sage ich mal so. Und meine Mama berichtet immer, wie unfassbar schwer und erniedrigend es für sie war, die erste Weihnachten mit meinem Papa zu verbringen in Sasbach im Ortenaukreis und mit der Verwandtschaft zu reden, weil sie nichts gecheckt hat. Also sie hat gesagt, sie hat einfach nichts verstanden und ein Wort, was sie zum Durchdrehen gebracht hat, ist Wirtschaft. Sie hat nicht gecheckt, warum man in die Wirtschaft geht zum Essen, weil meine Mama hat gelernt, dass Wirtschaft halt ist Ökonomie, Zahlen, hoch und runter, Angebot, Nachfrage, und deswegen hat sie mal gesagt, sie hat diese ganze Weihnachten, sagen wir mal, sie waren 3 Wochen da, und meine Oma halt eine sehr badische Frau gewesen, die hat immer von der Wirtschaft gesprochen, da gibt's was Feines, und meine Mama hat das nicht gecheckt. Soll ich nur kurz anbringen, was du sagst, ist schwer zu verstehen und ist halt so, Dialekt ist manchmal einfach schwer zu verstehen, deswegen pflegen wir auch diesen Podcast natürlich auf unserem höchsten Deutsch und ich mit meinen Fauxpas, mit den Sprichwörtern dementsprechend.
Ja, auf jeden Fall und vor allem natürlich auch Walle, der das ja wirklich noch sehr gut kann, wenn er dann will, aber was ich auch nicht ganz verstehe und da können wir vielleicht den Übergang machen zu unserem Hauptthema, nämlich dem Fußball, ist, dass Bayern am Wochenende 2:2 gegen Union Berlin gespielt hat. Und damit
super Übergang.
Damit gehen wir tatsächlich auch in den Fußball.
Also Noah, ich muss dich loben, geiler Übergang.
Danke, Bro.
Aber ganz ehrlich, ich nehme den Ball direkt auf und sag, ich verstehe es. Wir sind jetzt gleich in der Materie drin und es geht um meine Mannschaft. Das freut mich natürlich sehr, aber ich sage auch, wir können es relativ kurz halten in dem Sinne. Bayern hat jetzt 16 Spiele in Folge gewonnen, seitdem der Ball in der Saison 25-26 rollt. Darunter waren Machtdemonstrationen dabei, wie die erste Halbzeit gegen PSG, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden. Darunter waren Machtdemonstrationen dabei, wie gegen Chelsea die ersten 75 Minuten. Darunter waren Machtdemonstrationen dabei, wie gegen Bayer Leverkusen. Das heißt, diese Mannschaft hat allen bewiesen, allen Hatern, allen Neidern, allen Kritikern, dass sie auf dem höchsten europäischen Niveau Fußball spielen können. Jetzt am Wochenende in der Alten Försterei hatten sie das erste Mal einen Gegner, der sie müde erlebt hat. Weil so würde ich den FC Bayern beschreiben. Die waren müde. Die waren ein bisschen, ja, ausgelaugt. Ich würde sagen, die Länderspielpause könnte zu keinem besseren Punkt kommen, weil du hast gerade als Bayern die, unter Anführungsstriche, Mammutaufgabe der Hinrunde gerade hinter dir. Weißt du, hast PSG, die wahrscheinlich mit Arsenal aktuell und City vielleicht den besten Fußball spielen auf europäischer Ebene, das hast zumindest du gesagt, du meintest ja, die sehen kein Land gegen PSG, und dann führst du die ersten 45 Minuten daheim an der Nase herum und dann gewinnst du zu 10 dieses Spiel, wo du wirklich richtig lang die Arschbacken zusammenfetzen musst. Also die Abwehr Neuer, Upamecano, Tah haben ja wirklich gefightet und nach diesem Fight musst du dann nach Berlin, weißt, du hast dann meiner Meinung nach ein Problem mit der Psyche der Spieler und vielleicht auch mit der Füße, dass sie eben einfach müde sind. Also ich verstehe es. Mich nervt es ein bisschen, dass es jetzt so weit gekommen ist, also dass Bayern die Siegesserie nicht fortsetzen kann, einfach aus Gründen, dass es geil ist, immer zu gewinnen. Aber ich verstehe es. Ganz ehrlich, die Berliner, die Unioner, die Eisernen haben sich gut angestellt, gut gefightet, waren meiner Meinung nach auch überlegen über viele Phasen des Spieles hinweg. Aber es war ein guter Zeitpunkt, um müde zu werden. So sehe ich es zumindest.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir hier von einem Einbruch sprechen, sondern es ist einfach interessant, dass einfach diese Siegesserie zu Ende geht. Sie konnten ja diesen Rekord nicht einstellen, diesen 10-Spiele-Rekord von Pep Guardiola, der die ersten 10 Spiele einmal gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, welche Saison. Ich fand es einfach nur interessant, auch dass Union Berlin doch so gut mithalten konnte und Bayern, ich sag mal, mit Glück sogar eher das Unentschieden rausgeholt hat. Gerade wenn man über dieses Abseitstor spricht, es war auf jeden Fall wieder ein Wochenende, wo der VAR häufig im Mittelpunkt der Diskussion stand. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sie so ein paar Trainer mittlerweile, also Kwasniok meinte, ja, ich hasse den VAR und ich glaube, damit spricht er vielen Menschen aus der Seele. Aber das nur nebenbei, wo der VAR auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat und wo man auch gemerkt hat, okay, Union Berlin mit ihrem Terrorfußball können halt auch eben so krasse Mannschaften wie unseren FC Bayern gefährden. Gerade eben, und da sagst du zu Recht wahrscheinlich, dass der von einem Wahnsinnsspiel gegen PSG zurückkommt, sicherlich auch etwas ermüdet ist und vielleicht auch nicht ganz, sag ich mal, auf der Höhe gegen so eine Mannschaft ist. Und ich glaube, gegen Union im Stadion zur Alten Försterei zu spielen, an der Alten Försterei zu spielen, ist immer eine schwierige Aufgabe. Freiburg hatte auch eben diese Herausforderung schon letzte Woche und das war auch kein schön anzusehender Fußball. Und ich muss sagen, ich find's sehr spannend, auch gerade wie die Tore passiert sind, natürlich Bayern bei den Standardsituationen sehr unsicher gewesen und auch mal ein bisschen Pech dabei. Auf der anderen Seite Luis Diaz, der aus einer 0,01 Expected Goal-Situation ein Tor schießt, das ist natürlich auch sehr faszinierend und 2 Minuten später aufs leere Tor mehr oder weniger vergibt. Das ist, finde ich, interessant. Das ist sehr spannend und machte den Spieltag auch so ein bisschen besonders, zumal auch eben Dortmund nicht gewinnen konnte.
Haben wir auch mit Walle besprochen, weil Walle und ich haben das Spiel bzw. die Konferenz zusammen geschaut. Und da haben wir gesprochen, wie Dortmund typisch es ist. Sie sind natürlich nicht aktuell der Bayern-Verfolger Nummer 1. Aber wie typisch ist es, dass, oder wie aussagekräftig, dass es Dortmund nicht hinkriegt, wenn Bayern ausrutscht, was in dieser Saison sehr wahrscheinlich extrem selten passieren wird, es auszunutzen. Mhm. Das ist doch der Moment, weißt? Das ist, also auch Leipzig, ganz kurz, auch Leipzig hat die perfekte Chance, Ausrutsch der Bayern zu nehmen und dann machen sie es einfach.
El Unbeliebtico.
Einfach auf den Deckel von Hoffenheim.
Ja, ja.
Aber nur ganz kurz zu den Bayern. Also ich finde, wie gesagt, es war, du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben, der müde Fußball der Bayern ist gegen diese destruktive Unioner nicht genug gewesen. Also es hat auch Kompanie gesagt, so hey, wir haben einfach nicht genug getan. Und es stimmt auch. Natürlich brutal unglücklich, dass Neuer, der zum Man of the Match gekürt wurde mit 39 in der Champions League gegen PSG, das ist schon aussagekräftig, dass Neuer gerade patzt, ist natürlich für mich auch als Kickbase-Neuer-Besitzer brutal schade.
Phrasenschwein.
Aber, aber ansonsten passt es. Weißt, also so, es ist ein Unentschieden, was auch nicht wehtut. Es ist ein alles okay. Natürlich, ja. Also man kann auf den Bayern jetzt so rum, die haben hier Unentschieden da, aber es ist okay. Und wie du sagst, Luis Diaz, aktuell der Mann der Woche gewesen,
ja.
Mit seinen Toren, mit seiner roten Karte, mit seinem genialen Tor. Aber ich finde, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Natürlich, VAR war unglücklich, für uns glücklich, aber ist halt so mittlerweile im modernen Fußball, der gehört dazu. Wie Fehlentscheidungen ohne VR vorher dazugehört haben, ist jetzt halt einfach so. Deswegen würde ich sagen, du kannst entscheiden, welches Spiel wir als nächstes besprechen.
Na, ganz kurz. Also, wenn wir jetzt schon bei Bayern sind, ich würde noch gerne kurz zur Champions League sprechen, weil das passt jetzt auch thematisch ganz gut. Und da muss ich ja natürlich erstmal sagen, ich hatte mit meinem Take natürlich absolut recht, dass Bayern gegen PSG gewinnt. Mhm. Nein, Spaß beiseite. Ich habe natürlich gesagt, dass sie nicht gewinnen, dass sie Hause verlieren werden. Und damit hatte ich Unrecht.
Was habe ich denn in die Gruppe geschrieben, was du machen musst als Strafe? Ich habe es geschrieben, warte, ich hole es nochmal raus. Du musst Boden lecken. Du darfst aussuchen, welchen Boden du nimmst, ob dein WG-Zimmerboden oder das nächste Mal, wenn wir uns treffen, irgendein U-Bahn-Boden, aber so eine freche Aussage, die verdient eigentlich
bestraft zu werden. Das war im Prinzip in diese Kerbe, in die ich schon die ganze Zeit reinschlage, der Weg in die europäische Mittelmäßigkeit des FC Bayern München, und sie ist natürlich komplett falsch, diese Kerbe, die ich da reingeschlagen habe, denn Bayern eben hat, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, hervorragend gespielt und natürlich auch, und das finde ich schon interessant, eigentlich mit einem Statement gewonnen. Also das war ein Statement-Sieg, das war eine Statement-Aussage, wir sind da, wir sind Favoriten. Und ich finde, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, deswegen kann ich auch nicht komplett urteilen, aber es ist auf jeden Fall der FC Bayern, den wir alle kennen, der zurück ist, in der Liga, aber auch in der Champions League, auf Platz 1 in der Liga, gut, das ist nicht so besonders, aber eben auch auf Platz 1 in der Champions League, und ich glaube, das schmeckt dir ganz gut, oder?
Mich freut's, vor allem mich überrascht's, weil zum Anfang der Saison, muss ich sagen, vor allem wenn man auf die Club-WM schaut, war ich jetzt nicht so davon überzeugt, dass es eine extrem glorreiche Saison wird.
Zu Recht
wurde kritisiert, der Kader ist zu klein, Kane hat gesagt, er hat noch nie mit so einem kleinen Kader gespielt, Kompanie ist ein unerfahrener Trainer, bla, also es gab genug Argumente, die dafür gesprochen haben, dass diese Saison keine brutal erfolgreiche Saison wird, und dementsprechend freue ich mich aktuell, aber was man auch anerkennen muss, die Saison ist noch sehr jung, gell? Also es können noch Sachen passieren, aber wenn Bayern das Niveau hält, die Rotationen, die ja bisher sehr erfolgreich sind, weiterhin klappen. Ein Musiala und ein Davies kommen noch ins Team zurück. Ein Tom Bischoff macht seine Aufgabe als Außenverteidiger extrem gut.
Ja, muss man auch sagen.
Also das sind so Sachen, die aktuell einfach passen. Und sogar ein Leon Goretzka, den ich heute, ich weiß gar nicht, ob es der Focus Online war, ich glaube, es war der Focus Online, der da wieder kritisiert wurde im Sinne von ein Spieler, der aktuell nicht ins Niveau des FC Bayern passt. Das kann sein, aber er ackert. Weißt, es müssen nicht alle filigranen Techniker sein und whatever. Man braucht auch einen, der ackert neben Kimmich ist es ganz gut. Deswegen, ich bin aktuell mit jedem Spieler zufrieden. Und wie du sagst, es schmeckt.
Es schmeckt, ja.
Ich glaube, das nächste Spiel ist gegen Arsenal vom FC Bayern. Muss ich kurz gucken.
Das wollte ich eben gerade auch noch ansprechen. Der nächste Kracher steht nämlich schon vor der Tür. Und das ist ja nochmal, finde ich dann, ist natürlich vielleicht nochmal mit einem größeren Statement verbunden, wenn man gegen einen englischen Verein gewinnt, der in der Premier League auf Platz 1 steht. Das heißt, es ist wirklich das absolute, absolute Gipfeltreffen. Champions League und eben die beiden Ligen. Weil ich gehe mal davon aus, dass das nächste Mal Arsenal immer noch auf Platz 1 in der Premier League stehen wird und auch eben eines der formstärksten Teams in Europa. Und was glaubst du, wie es da ausgeht? Was sind da so deine Prognosen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich würde mit meiner Prognose abwarten bis nach der Länderspielpause, weil da hat man immer Pech, dass sich irgendjemand irgendwas reißt, irgendjemand verletzt sich was. Aber aktuell, vom Fußball her, also einfach vom Fußball, würde ich sagen, ist der FC Bayern besser drauf.
Wir sind gespannt. Also das ist natürlich schon sehr, sehr interessant, dass Bayern vielleicht doch nicht in die europäische Mittelmäßigkeit kommt, so wie ich es prognostiziert habe.
Ja, also wie gesagt, du darfst aussuchen, welchen Boden du leckst.
Ich glaube, das wird sogar mein WG-Boden, der wurde heute geputzt, das ist auf jeden Fall
dann gib ihm.
Aushaltbar.
Ganz kurz an der Stelle, einer unserer Lieblingstipper ist ja ehemaliger Mitbewohner von dir. Hat er noch sein Zimmer oder ist er ausgezogen?
Er ist ausgezogen. Falls du den Kollegen meinst, auf den wir eventuell, wenn ich gut drauf bin, später noch zu sprechen bekommen. So, genau. Jetzt kommen wir aber von der Champions League, von sag ich mal, dem Fußball, der den Sternen gespielt wird, von dem Fußball, der von den, wie sagt man, Champions League ist doch der von den galaktischen, kommen wir ja jetzt mal auf die harte Bundesliga-Realität und ich habe ein Spiel rausgesucht oder wir haben ein Spiel, oder ich habe ein Spiel rausgesucht, muss man in dem Fall sagen, womit ich gar nicht gerechnet habe, nämlich mit dem Derby-Sieg von Gladbach gegen Köln.
Willst du dazu was sagen? Weil ich habe tatsächlich eine Kölner Perspektive dabei, weil ich habe mich am Freitag vor dem Derby noch mit einem Köln-Mitglied unterhalten zu dem Spiel.
Das ist ja spannend, weil nur mal grundsätzlich jetzt Gladbach ja da Sorgenkind der Liga war, gerade am Anfang der Saison, erste Trainerentlassung. Nee, es war die zweite Trainerentlassung, Entschuldigung. Ich zähle Erik ten Hag schon gar nicht mehr als erste Trainerentlassung. Es war die zweite Trainerentlassung mit Gerardo Seane. Es war Don Rollo, der sein Handtuch geworfen hat und dann eben diese Situation mit Eugen Polanski mit ganz vielen Niederlagen und unentschieden. Und jetzt seit zwei Spielen spielen die gut auf. Also sie haben 4-0 gegen St. Pauli gewonnen. Keine große Leistung. St. Pauli ja wirklich gerade formschwächstes Team der Liga mit 5 Niederlagen in Folge. Aber dann gewinnen sie ja noch 3-1 gegen Köln. Und ich bin immer so, gerade im Vibe schon, Köln mit Said Elmaler, mit so einem Shootingstar, mit Marius Bülter, mit Ragnar Ache, eigentlich irgendwie eines der krassen Teams, auch als Aufsteiger eben super drauf. Und dann verlieren die 3-1. Klar, unglücklich. Aber ist das schon der Aufschwung unter Eugen Polanski? Oder ist es jetzt eher nur so eine kurze Episode? Das frage ich mich so ein bisschen. Ich würde es natürlich mir wünschen, dass Gladbach nicht absteigt. Aber ich habe eigentlich gedacht, das wird eigentlich das der Safe-Goal diese Saison. Deswegen war ich jetzt überrascht. Aber gerne mit der Kölner Perspektive.
Also wie gesagt, ich habe am Freitag mit einem Köln-Fan gesprochen, der auch beim 1. FC Köln irgendeine relevante Position anscheinend ausübt. Das wusste ich gar nicht, hat er mir dann mitgeteilt. Und
was
die
für eine
Prognose war, weiß ich leider nicht. Also beziehungsweise ich kann es nicht teilen. Die Prognose war sehr optimistisch, nämlich ein 3-0. Und da wurden ähnliche Argumente eingeführt, wie du schon gesagt hast. Gladbach ist aktuell schwach und hat gegen ein schwaches St. Pauli gewonnen. Da gibt's gar keinen Grund zur Sorge, weil ein Elmaler seine Nationalmannschaft-Nominierung mit einem Doppelpack feiern wird. Das war die Prognose. Und dementsprechend gespannt war ich dann am Samstag, als das Topspiel lief, mir das anzuschauen. Und auch wenn du sagst, es war unglücklich, ich fand tatsächlich, es war in der Höhe verdient. Und Gladbach zeigt schon die ersten Anzeichen, dass es wieder bergauf geht. Das haben wir auch letztes Mal schon besprochen und ich habe sowohl dich als auch Walle ein bisschen bremsen wollen und habe dann halt gesagt, so hey, die haben gegen Pauli gespielt, so gegen Pauli würden Doni jetzt vielleicht auch noch ein Tor schaffen. Aber in Köln, die motiviert in dieses Derby gehen, die 3-1 zu schlagen, das ist schon eine Sache. Ich würde sagen, so wie für den FC Bayern die Länderspielpause zu einem sehr glücklichen Zeitpunkt kommt, kommt für die Gladbacher die Länderspielpause zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil sie eben gerade diese Formkurve hatten. Deswegen abwarten. Also abwarten. Vielleicht ist es doch wirklich so das Erwachen der Fohlen, aber ich würde ein bisschen vorsichtig sein. Es wird kein Abstieg, weil dafür ist tatsächlich Heidenheim und Pauli viel zu schlecht. Aber es wird eine ruckelige Saison.
Ja, das, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es jetzt nicht in Europa, aber wahrscheinlich nicht in Europa enden wird. Aber auf der anderen Seite spielen sie das nächste Mal gegen Heidenheim. Das heißt, auch da können sie wieder Punkte sammeln. Und grundsätzlich stimme ich dir absolut zu. Es ist natürlich jetzt dieses klassische Momentum, was man da echt nutzen möchte, was jetzt eben durch die Länderspielpause unterbrochen wird. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir haben auch immer noch, das ist ja gefühlt bei jeder Sportschau-Zusammenfassung Thema. Es ist wirklich dieser Kameraschwenk auf Kleindienst mit seiner Freundin. Das ist, glaube ich, jede verfickte Sportschau-Zusammenfassung. Ich kenne die Freundin schon besser als, keine Ahnung, Angela Merkel als Kanzlerin, was weiß ich. Es ist auf jeden Fall irgendwie interessant, dass dieser Fetisch von Kleindienst noch da ist, und wenn er dann, aber das ist halt natürlich auch sportlich relevant, die Frage, wenn Kleindienst zurückkommt, wäre natürlich auch, wird dann natürlich auch sehr spannend, weil er natürlich nochmal ein Element reinbringen kann, das vielleicht dann einen Chuto Martino nicht so reinbringt, wenn er eingewechselt wird. Und Tabakovic ist ja eigentlich ganz gut drauf, hat ja auch noch getroffen, abgesehen vom Elfmeter. Und deswegen, sind wir da auch, würde ich jetzt mal sagen, ganz guter Dinge, oder?
Wir sind ganz guter Dinge. Wie gesagt, einfach abwarten, was passiert, wenn mal relevantere Gegner kommen. Aber wir haben gerade einen Gegner angesprochen, und da würde ich vielleicht ganz kurz zu diesem Spiel rüber swappen.
Ja, gerne.
In der Bundesliga, nämlich das furiose 6-0 von Leverkusen gegen Heidenheim. Da kann ich tatsächlich nur sagen, stark. Starker Auftritt von Leverkusen, extrem souverän, und mich würde es freuen, wenn sie das Niveau halten, weil unter der Woche gewonnen in der Champions League, in Portugal auswärts, nicht eine einfache Aufgabe, und dann so eine Machtdemonstration. Ich meine, 6-0 ist ja echt schon, das bricht Bände. Ja, klar, also mir hat es wehgetan, weil auch wieder Kickbase, Phrasenschwein, ich habe 2 Heidenheimer, mein Fehler, aber 6-0, und zwar so dominant, das war schon stark, und wie gesagt, mich würde es freuen, wenn sie dieses Niveau einfach halten, dass die Bundesliga nicht schon am 22. Spieltag entschieden wird.
Ja, ich glaube, also mich hat es so ein bisschen, oder was heißt, mich hat es aufgeregt, aber ich finde das irgendwie krass interessant ist das falsche Wort. Aber es ist doch irgendwie bemerkenswert, dass ein Leverkusen in so einer Verfassung, auch in der Champions League, praktisch chancenlos gegen den FC Bayern ist. Und auf der anderen Seite dann eben Heidenheim rausfegt aus ihrem Stadion mit einem 6-0. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil einfach da der Klassenunterschied dann doch sehr deutlich wird und man, ja, also gerade sehr traurigerweise vielleicht auch aufgrund der Arbeit, die Heidenheim in den letzten Jahren auch geleistet hat, das schon sehr nach einem Abstieg aussieht in dem Fall. Und ein 6-0 gegen Bayer Leverkusen ist natürlich auch irgendwo gemessen der Ressourcen auch verkraftbar und auch verständlich, aber ist natürlich schon, auch wenn man sich die Statistik nochmal anschaut, dermaßen deutlich und dermaßen dominant, dass man sich halt auch fragen muss, es gab einen Schuss von Heidenheim in diesem ganzen Spiel. Und der wurde geblockt.
Ja, nee, deswegen wollte ich es kurz ansprechen. Das war einfach eine krasse Machtdemonstration. Auch wenn es natürlich schade ist, wenn die Heidenheimer absteigen, weil cooler Trainer, coole Fans. Die haben letzte Saison Conference League gegen Chelsea gespielt. Ja, also schon ein kleines Highlight erlebt. Die dürften, also es wäre ein würdiger Abgang in die zweite Liga, weißt du? So kurz mit einem großen Buben mitgespielt, international was mitbekommen. Ja. Chelsea als zweifacher Champions League-Sieger war da. So, man kann wieder runter, ohne sich dafür zu schämen. Es ist absolut in Ordnung.
Wobei ich muss schon sagen, auf der anderen Seite hat es Frank Schmidt schon jetzt auch letzte Saison ja irgendwie immer noch so ein bisschen geschafft, die Kurve zu kriegen. Deswegen, ich bin da auch noch, bleibe noch optimistisch, und ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, es wird safe wieder ein spannender Abstiegskampf. Also das ist ja schon das Einzige, wo die Bundesliga konstant liefert, ist, dass der Abstieg eigentlich selten vorhersehbar ist, zumindest was 17 und 16 angeht.
Gebe ich dir recht, und es wäre ja im Meisterschaftskampf auch ein bisschen interessanter, wenn, wie gesagt, die zwei von den Mannschaften, die Bayern verfolgen, nicht ausrutschen, wenn Bayern auch ausrutscht. Aber ist nun mal so. Jetzt eine ehrliche Frage, wir gucken beide auf die Bundesliga. Hast du noch irgendwas Berichtendwertes, wo du denkst, darüber müssen wir unsere Fans, unsere Meinung teilen, oder können wir in einen anderen Themenblock rüber?
Kann dir nur berichten, dass Freiburg tatsächlich endlich seine 5 Spiele in Folge, die sie nicht gewonnen haben in der Bundesliga, mit einem Sieg gegen Pauli beendet hat und damit auch den Abstieg, also den Abstieg gerade, den momentane Niedergang von Pauli irgendwie besiegelt. Das war schon auch eine heftige, ja, muss man sagen, heftige Demonstration, wie schlecht Pauli leider gerade spielt. Also da fehlt es an allen Ecken und Enden. Ich habe einen interessanten Beitrag von Tobi Escher gelesen in Elf Freunden, dass halt diese defensive Stärke überhaupt nicht mehr vorhanden ist, dass denn Niklas Vasilij, der ja eigentlich letzte Saison die in der Klasse gehalten hat, jetzt plötzlich patzt und zwar das dritte Spiel in Folge. Und das ist schon problematisch für Pauli, glaube ich. Und umso schöner jetzt für uns, so muss man sagen, weil jetzt eben gerade vor dem Spiel gegen euch, ne, in zwei Wochen, gegen die Bayern, wo wir mit Sicherheit Maximum, sage ich jetzt mal, einen Punkt mitnehmen werden, da so ein Sieg jetzt schon ganz gut tut und ich glaube, uns auch einigermaßen im Mittelfeld dann etabliert mit 4 Punkten Abstand auf Gladbach, das ist schon mal, da war ich jetzt schon erleichtert, muss ich sagen, gestern, aber das nur am Rande. Ansonsten bin ich bereit dafür, in den nächsten Themenblock zu springen. Ist das schon Kicktipp aktuell in dem Fall?
Lass uns Kicktipp aktuell hier machen, dann haben wir noch genug Zeit, um die ganzen, weil wir haben echt einiges auf die Agenda gepackt, um das alles abzuhaken. Deswegen lass uns zu Kicktipp aktuell, meiner Meinung nach, ein scheiß Spieltag.
Ja, war schwierig, ne? War schwierig zu tippen. Wo bist du denn? 7 Punkte runter. Aber du hast natürlich auch wieder den Fehler gemacht, Freitag nicht zu tippen. Und du hättest safe auf Bremen getippt, oder?
Oh, ja, kann sein. Also wenn ich den Assist von Boniface sehe. Okay, den müssen wir noch kurz ansprechen. Hast du es gesehen?
Du meinst den Fallhochzieher?
Genau, ich meine den Fallhochzieher, der als Assist gewertet wird. Weil er hat zwar ins Nichts geschossen, aber als der Ball runterkam, hat, wie heißt der? Ich weiß gar nicht, wie der Spieler heißt, der das Tor gemacht hat.
War es nicht Jens Day?
Nee. Oder doch, ach, kein Plan. Aber finde ich witzig, dass so eine Aktion dann als Torvorlage gezählt wird. Ja. Weil schon eigenartig. Aber okay, ich habe vergessen zu tippen. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut, die Bühne gehört dir. Es ist das, also das dieser Spieltag, das ist wirklich krass. Es haben wirklich, also ausnahmslos alle fast, 2-1 auf Bremen getippt. Das heißt also, ich habe lange nicht mehr so viel 4 Punkte auf einmal gesehen. Das ist wirklich, das muss man wirklich mal hervorheben. Da hat dieser 2-1-Tipp, sage ich mal, der Basic-Tipp sehr gut gewirkt. Auf der anderen Seite war es jetzt nicht der absolute krasse Spieltag. Ich bleibe nach wie vor letzter in unserer kleinen Runde, sage ich jetzt mal. Walle kommt mir aber ein bisschen näher mit 3 Punkten Abstand. Und ich sag mal so, der Abstand zu dir ist jetzt auch nicht mehr so groß mit 124 Punkten.
Es war ein horrender Spieltag für mich, ich muss es zugeben. Wie viele Punkte habe ich? Du hast gerade vor dir 2?
9.
9? Ah, 9, okay.
Es ist nicht horrend, aber du bist tatsächlich da, weil die meisten doch zweistellig sind, einer der schlechteren in dem Spieltag. Ich möchte mal, bevor ich jetzt auf die ersten Plätze noch zu sprechen komme, hier noch einige Tipper an der unteren Seite mal nennen. Wir haben hier zum Beispiel Maxim, der ist 58. Ist da noch ein bisschen allein auf weiter Flur, aber er tastet sich langsam an die 100 Punkte ran. Ist etwas später eingestiegen. Ich grüße auch ganz herzlich in dem Fall, weil es einfach irgendwie, finde es nett, hat er gemeint, er tippt noch gern mit und ist zwar hinten dran, aber das ist auch schön, finde ich. Und deswegen auch von der Seite liebe Grüße. Und jetzt gehen wir an die obere Tabelle und da grüßt natürlich auch der Spieltagssieger mit 19 Punkten, Sheriff. Es bleibt nicht, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen?
Es ist gefährlich für unser Freundschaftsgefüge, für.
Ist das noch Brett, Freundschaft? Bleibt das noch eine Freundschaft, ist die Frage?
Ich glaube tatsächlich schon, aber ja, es tut auf jeden Fall seinen Größenwahnsinn, seinen Allüren nicht gut.
Ja, vor allem, man muss auch sagen, und da komme ich jetzt nochmal auf den letzten Spieltag zu sprechen, da nochmal liebe Grüße an El Coppo, der damals noch auf dem ersten Platz stand und sich sehr, sehr geärgert hat, dass wir sonntags aufgenommen haben. Aber den musste er sogar abgeben, ist auf Platz 3 abgerutscht. Da hat er sich ein bisschen verzockt mit dem Spieltag, 12 Punkte nur gemacht. Das reicht natürlich nicht für die oberen 3. Liebe Grüße auch an Timo, der auf den 2. Platz gerutscht ist. Ich weiß leider nicht momentan, wer es ist. Weißt du das?
Ich glaube, es ist, wenn ich mich nicht irre, ein Erminger Jung.
Ja, auf jeden Fall.
Nein, ein Potsdamer Jung.
Basierend auf der E-Mail-Adresse weiß ich, dass er ein Ingolstadt-Fan sein kann. Okay, aber mehr sagt es nicht aus.
Ich wollte nur kurz dazwischen werfen, denn wenn wir schon gerade hier Leute Glück wünschen, dann würde ich sehr gerne deiner Ma gratulieren.
Stimmt.
Weil es gab eine Zeit lang, da waren wir Kopf an Kopf und jetzt ist sie wieder da, wo sie hingehört, nämlich oberes Tabellenviertel, würde ich sagen. Chapeau.
Ja, das freut mich auch für sie. Sie hat 15 Punkte gemacht, das ist auch sehr stark. Ja, ich glaube insgesamt.
Ruf doch zu Hause an. ruf doch daheim an, bevor du tippst.
Ja, aber das hat ja einmal, ich hab's ja einmal gemacht. Ich habe ja tatsächlich vor 2 Wochen wirklich genau gleich getippt. Das war wirklich abgesprochen. Wir saßen zusammen am Küchentisch und es hat nichts gebracht. Also es ist wirklich, und vor allem, sie war ja dann auch schlecht. Also es bringt ja auch Pech für sie. Also ich glaube, dass sie das auch nicht mehr, dass sie sich nicht mehr in die Karten schauen lässt, weil das einfach so Unglück gebracht hat. Deswegen glaube ich, dass ich auf mich allein gestellt bin. Und ich muss auch sagen, so schlecht war es ja jetzt diese Woche gar nicht. Ich glaube, ich habe so ein bisschen meine Tipproutine bekommen. Okay, also, okay,
perfekt.
Das war jetzt ein ausführliches Kicktipp aktuell. Ich freue mich für alle, die mittippen. Macht schön weiter und wir sehen uns dann in 2 Wochen bei Kicktipp aktuell wieder.
So, jetzt geht's weiter. Ich frage dich, welches Thema willst du ansprechen? Sollen wir so ein typisches Thema ansprechen, was wir mit Walle nicht machen könnten? Oder wollen wir uns die DFB-Nationalmannschaft anschauen? Worauf das hast du Bock?
Würde ich gerne, können wir ja gerne am Ende mit einem kleinen Ausblick machen, aber vielleicht können wir ganz kurz nochmal zum SC kommen, und zwar zur Europa League.
Gott! Okay.
Das war ja, vergangene Woche. Mach,
komm.
Naja, das ist, ich fände das schon sehr, sehr beredenswert, oder? Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich habe ja den Badische Zeitung-Artikel geschickt. Das ist schon crazy, oder?
Dank. Ja, tatsächlich ist, also, gut, dass du es ansprichst, nur um alle abzuholen. Es geht darum, dass Fans vom SC Freiburg bei der Auswärtsfahrt auf Nizza, glaube ich, war es, ja. Wo? Lille?
In Nizza, das stimmt, ja.
In Nizza mit überaus und unnötiger polizeilicher Gewalt und fast schon systematischer Gewalt empfangen wurden. Und es war ja leider nicht eine Einzelsache, sondern auch die Bayern-Fans wurden in Paris von den Autoritäten beschissen behandelt. Es ist schon des Öfteren vorgekommen, dass deutschen Fußballfans der Ticketverkauf verspätet wird oder weniger zur Verfügung gestellt wird. Also seitdem die Eintracht Barcelona eingenommen hat im Stadion, im Camp Nou, und seitdem die Eintracht in Napoli die Stadt auseinandergebaut hat, werden deutsche Fans schon mit sehr...
Aber meinst du,
klarer Kante empfangen.
Aber meinst du, das ist, liegt daran? Also ich habe manchmal das Gefühl, in Frankreich ist einfach auch die Polizeigewalt nochmal deutlich stärker. Also so hatte ich das Gefühl.
Fass doch mal für alle zusammen, die nicht den Artikel kennen, worum es denn geht. Also was ist denn passiert?
Muss das vielleicht nochmal ein bisschen genau aufdröseln. Also Freiburg hat gegen Nizza in der Europa League gespielt, hat auch 3-1 gewonnen. Das ist einfach auch aber nur in dem Fall wirklich eine Randnotiz, weil es wurden... Man muss schon sagen, die Freiburg-Fans, und dazu gehören einfach auch sehr viele Fans, die jetzt nicht der Ultra-Gruppierung oder so angehören, sondern einfach eine ganz normale Urlauber in dem Fall, die halt ins Stadion gegangen sind für Freiburg, die wurden regelrecht... Also,
der durchschnittliche Freiburg-Fan, für die es nicht wissen, ist der Herbert Germanistik-Master und die Angelika Philosophie im deutschen Nebenfach. Nein. Und das sind Freiburg-Fans.
Ja, das sagst du jetzt so. Nein, also es sind ja auch Freunde von mir dabei gewesen, so auch ein guter Freund von mir, der da auch tatsächlich leidtragender war der ganzen Geschichte. Da gehen auch ganz liebe Grüße raus. Das habe ich natürlich auch nur so ein bisschen nebenbei erfahren in der Gruppe. Aber das ist einfach, das geht gar nicht. Und bevor ich es noch genauer erkläre, ich erwarte, muss ich sagen, fast von der UEFA, dass diese Teams auch gehörig bestraft werden. Oder das auf der einen Seite, oder dass halt die Polizei da irgendwie auch mal sich ein bisschen zusammenreißt. Weil das Problem ist, ich habe manchmal das Gefühl, es liegt gar nicht an dem Team selber, sondern es liegt auch noch dazu an der komischen Polizeigewalt. So, aber jetzt nochmal ganz kurz zu Nizza. Was passiert? Es ist so, dass zum einen eben die Tickets nicht gekauft werden konnten, sondern nur ein Gutschein und dann vor Ort erst die Tickets gekauft werden. Gesagt, getan, hat schon wohl lang gedauert. Dann, zweiter Punkt, man konnte nicht einfach zum Stadion laufen, sondern man wurde mit Bussen dorthin eskortiert. Ist auch kritisch, weil der Weg zum Stadion ja auch dazugehört, aber ist auch nochmal, sag ich mal, ein Bestandteil vielleicht von Sicherheitskonzepten. Ich meine, die Freiburg-Fans sind ja auch dafür bekannt, dass sie super brutal sind, ne? So.
Genau, also, wollte ich gerade sagen, Angelika und Herbert drehen komplett durch.
Richtig. So, sie haben dann sich versammelt an einem Platz, wo die dann eben eingesammelt wurden von Bussen, und da ist eben, man muss sagen, da haben die Schikanen, ich würde es Schikanen sogar sagen, angefangen. Und es ist so, dass dann diese Busse ewig lang zum Stadion gebraucht haben, bis kurz vor Anpfiff, und die Fans nicht rausgelassen wurden. Das heißt also, das Problem war, dass dann Fans aufs Klo mussten, dass dann Fans vielleicht eben auch mal ein bisschen warm wurde in den Bussen und ein bisschen Unsicherheit vorherrschte, vielleicht sogar bis zur Panik, und die Leute nicht rausgelassen wurden. Und natürlich führt es dazu, dass dann auch einige Fans vielleicht auch übertreiben, die Sicherheitskräfte und die Polizei angehen, aber es rechtfertigt ja nicht das Verhalten der Polizei, die dann auch teilweise ich möchte jetzt nicht, ich hoffe, gebe alles korrekt wieder, auch teilweise eben auf die Leute eingeschlagen haben, sobald sie dann draußen waren. Und da muss man sagen, das geht gar nicht. Und ich finde, da haben sich auch die Verantwortlichen von Freiburg relativ klar dann geäußert im Nachhinein. Und ich fand, das war dann auch wichtig, dass darüber gesprochen wurde. Und ich finde auch eben mit Blick auf die Bayern, ich finde das eine absolut lächerliche Vorgehensweise. Es wird immer so getan, als wären Fußballfans die absoluten Teufel. Natürlich gibt es Ausschreitungen, natürlich gibt es auch so Negativbeispiele wie Frankfurt in Napoli, aber es ist doch nicht die Regel, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich eine Ausnahme. Und da muss ich sagen, es kotzt mich an, diese Verallgemeinerung von brutalen Fußballfans und normalen Fußballfans. Das ist irgendwie total bescheuert.
Ich sehe deinen Punkt und ich bin ja absolut deiner Meinung. Es ist einfach grotesk, um auch alle abzuholen, was die Bayern angeht. Ich gebe es ganz kurz wieder. Letztendlich mussten die Bayern-Fans, die angereist sind nach Paris, ähnlich wie die Freiburger in Nizza, wenige Minuten vor dem Anpfiff wurden die erst aus den Bussen gelassen, weil sie auch nicht zum Stadion laufen durften, und haben dann teilweise bis um 5 Uhr morgens des Folgetages darauf gewartet, dass die Polizei sie endlich vom Stadion wegfahren lässt. Also es haben Leute, die am nächsten Tag arbeiten wollten, Fans, wie du beschreibst, so Mama, Papa, whatever, Kumpels, die nicht gewaltbereit sind, weil sie halt nicht, also gewaltbereite Fans, sagen wir, sind 2%, gehören dazu, gibt's, ist halt einfach schade, aber der Großteil ja nicht. Aber die wurden in Paris bis um 5 Uhr morgens des Folgetags festgehalten, aus Sicherheitsgründen. Weißt, 6 Stunden, nachdem das Spiel vorbei ist, und dein Appell, dass die UEFA da handeln muss, ich glaube, das wird leider auf keine fruchtbare Erde fallen, weil PSG hat sich ja mit Bayern zusammengetan, um das Vorgehen bei der UEFA zu melden. Ja. Und die UEFA hat sich ja bis jetzt nicht geäußert. Also jetzt ist ja mittlerweile unter Anführungsstriche auch schon zu spät. Hoffentlich gibt es noch irgendwas, aber wie du gerade gesagt hast, es ist ja auch nicht der Verein, weißt du? PSG hat ja selber gesagt, hey, was ist das für eine Scheiße?
Absolut, ja. Also es ist absolut lächerlich. Ich finde, ich möchte jetzt nicht so tief da reingreifen, aber es ist eigentlich schon auch eine politische Frage, wo man sich tatsächlich auch mal fragen kann, ob nicht auch, sag ich mal, politische Entscheidungsträger auch irgendwie Druck ausüben können. Weil es ist einfach auch eine komplette ungerechte Behandlung. Das geht einfach nicht, dass du als deutscher Staatsbürger so diskreditiert wirst in Frankreich. Und sorry, also das ist einfach absolut lächerlich und das ist auch nicht würdig von Fußballfans. Und Frankreich ist unser Nachbarland, ne? Wir haben sehr viele Verbindungen mit Frankreich und so weiter und so fort. Aber ich finde, das grenzt eben schon an Schikanierung und ist eben auch sehr gefährlich, weil eben das durchaus mal auch schlecht ausgehen kann. Wir haben es mal bei Liverpool, bei der Hillsborough-Katastrophe gesehen, wenn mal eine Massenpanik dann wirklich ausbricht, und das passiert eben, wenn eben Polizisten solche Verhaltensweisen an den Tag legen, dann gibt es auch teilweise Verletzte oder Tote, und das wollen wir alle nicht haben, das will die UEFA nicht haben, und ich hoffe und ich glaube auch, dass die UEFA da schon auch nochmal Druck ausüben wird. Die Frage ist halt, ob es effektiv sein wird.
Klar, also deswegen auch unser Aufruf an alle, falls ihr eine Auswärtsfahrt mitmacht, passt immer auf euch auf, versucht euch fernzuhalten von irgendwelchen Situationen, die böse enden könnten, und seid einfach wachsam.
Aber selbst das, also ich stimme dir natürlich zu, aber selbst das ist wirklich gar nicht mal so leicht. Also mein Kollege eben meinte, ja, er hat eigentlich nichts gemacht, es ist einfach auch teilweise Pech, wenn du nämlich falsch in der Gruppe stehst, dann wirst du trotzdem eventuell getroffen, und die sind ja so verrückt, ja, und schlagen einfach drauf, die schlagen einfach zu.
Ja, ganz kurz, ich weiß es ja, weil aber auch in einem Fußballkontext, wo ich mir damals in Sevilla auch eine ordentliche Packung abgefangen habe, nur weil ich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war.
Genau.
Und ich weiß auch, wie unfassbar weh so ein Schlagstock wehtut.
Ja, das kann nicht sein.
Finde ich gut, dass wir es angesprochen haben, und sorry, dass ich am Anfang so gesagt habe. Ich dachte, du wolltest das Fußballerische ansprechen.
Ach so.
Ist natürlich auch lobenswert. 3-1, das Auswärtssieg in der Europa League ist jetzt keine einfache Sache. Aber tatsächlich ist es ein Thema, was wir besprechen mussten. Und deswegen umso besser, dass du es angesprochen hast.
Ja, vor allem.
Ja, danke dafür.
Ja, kein Ding, aber das ist ja auch vor allem ein Thema, was uns beide betrifft, also beide unsere Fußballfans, und eben auch bei mir noch einen persönlichen Bezug hat durch meinen Kumpel. Und ganz kurz noch zum Fußballerischen. Also ich finde das auch echt, dadurch ist es jetzt das erste Mal, dass Freiburg in der Europa League mit dieser Tabelle auch eben auftritt. Freiburg einfach Zweiter. Auch irgendwie geil, oder?
Ja, mega nice. Ja, das ist die südbadische Luft, das ist die süddeutsche Luft, die Jungs aus dem Breisgau beflügelt.
Ja, das ist, also ich meine natürlich, die Gegner waren jetzt auch nicht besonders krass, außer Bologna, muss man ehrlicherweise sagen. Auch der nächste Gegner mit Viktoria Pilsen, glaube ich, jetzt eher tendenziell machbar. Aber das fühlt sich dann schon gut an, in der Europa League einfach den SC Freiburg dort oben zu sehen, ne? Naja.
Fun Fact zu Viktoria Pilsen. Viktoria Pilsen ist die einzige Mannschaft, die in der Gruppenphase, wo Bayern das Triple geholt hat, 2012, 2013, gegen die Bayern gewonnen hat. Die haben damals noch Champions League gespielt und tatsächlich sind diese Highlights gehören zu meinem Jahresreview. Immer wenn ich zu Hause bin, schaue ich mir die Highlights an von der Saison 2012, 2013 und Viktoria Pilsen hat tatsächlich damals noch 3-1 gewonnen gegen Bayern. Mhm.
Ja, sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall, ich hoffe jetzt einfach mal, ich glaube, es ist ja dann wieder heim gegen, es ist auswärts in Pilsen leider, sehe ich gerade.
Aber ich hoffe mal. Hinfahren.
Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht am 27. November, aber es wäre natürlich schön. Naja, das eben noch zur Europa League und zu Freiburg. Jetzt kommen wir aber, glaube ich, zu dem Thema, wo du auf heißen Kohlen sitzt, oder?
Tatsächlich ein Thema, was wir vielleicht nicht besprechen könnten, wenn Walle heute unser Dritter im Bunde wäre, nämlich Cristiano Ronaldo. Piers Morgan, einen Journalisten aus dem Vereinigten Königreich, für alle, die den nicht kennen, aber ich glaube, den Fußballfans unter uns sollte Piers Morgan schon ein Begriff sein. Bekennender Arsenal-Fan und bekennender Ronaldo-Fan tatsächlich. Also ich glaube, wenn Ronaldo es zulassen würde, würde Piers ihm schon ein Küsschen geben. Die zwei haben sich getroffen im Rahmen von Ronaldos Podcast, YouTube-Podcast, weil Ronaldo tatsächlich vor, glaube ich, anderthalb Jahren so einen Podcast ins Leben gerufen, wo auch schon Rio Ferdinand und seine Freundin oder jetzt Verlobte zu Besuch waren. Und die beiden haben gequatscht. Und Noah, bevor ich meinen Senf dazugebe, würde ich dich kurz fragen, was hältst du davon? Du bist ja in der Hinsicht ein bisschen neutraler als ich, weil ich bin ja an der Stelle schon ein großer Ronaldo-Supporter schon immer gewesen.
Ja, ich habe den Hot-Take rausgebracht, dass die Legacy damit auch vollkommen zerstört ist. Und ich habe sogar gesagt, dass ich mittlerweile finde, dass Zlatan eine größere Legacy hat. Weil das Problem an Ronaldo ist, meiner Meinung nach, dass er keinen Humor hat. Weil Ronaldo könnte ja total selbstironisch sein. Aber er ist so verbissen und damit auch so, wirkt er auch so unsympathisch, weil er keinen Humor, weil er keine Selbstironie besitzt. Und das ist ein großes Problem. Er kann nicht über sich selber lachen. Er kann nur immer den Vergleich ziehen zu Messi, zu Beckham. Er kann immer nur den Vergleich ziehen, den größten Vergleich ziehen. Und das ist immer den größten Vergleich ziehen. Und das ist immer das Problem an ihm. Und das macht es auch so schade. Und das macht ihn auch zu mir, meiner Meinung nach, auch zu einem total langweiligen Fußballer, weil er eben halt nur diese merkwürdige Erfolgssträhne sucht. Und da irgendwie, finde ich, sich total verrannt hat, zumindest in Saudi-Arabien und auch in diesem komischen Interview, wo er sehr viele Sachen gedroppt hat, die ich jetzt einmal kurz nenne. Er hat unter anderem gesagt, dass er besser und perfekter aussieht als David Beckham, wenn sie neutral wären und keine Fußballer und auf dem Strand erkannt werden. Er hat gesagt, dass er Donald Trump gut findet und gerne mit ihm auch mal über ein paar Themen reden würde. Er hat gesagt, und das finde ich eigentlich die lustigste Aussage, dass ja der WM-Titel von Messi gar nicht so viel zählt, weil Argentinien schon davor zwei WM-Titel gewonnen hat. Ich frage mich, was das mit seinen Champions-League-Titeln in Real Madrid dann macht. Und er hat eben auch gesagt, dass er glaubt, dass die spanische Liga weniger wert ist oder weniger stark ist als die saudi-arabische Liga. Und das finde ich auch sehr spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. So.
Ich muss dich an zwei Stellen leider korrigieren. Die eine Aussage zur spanischen Liga hat er anders getroffen. Er hat gesagt, es ist für ihn aktuell einfacher in der spanischen Liga, es war für ihn einfacher in der spanischen Liga Tore zu schießen, als aktuell in der saudischen Liga. Das war seine Aussage.
Aha.
Und zur WM hat er das auch nicht gesagt mit den zwei Titeln.
Naja.
Was er gesagt hat, nee, das hat er so nicht gesagt. Also das hat er wirklich wortwörtlich nicht so gesagt, weil tatsächlich habe ich mir das Interview gegeben.
Ja.
Er hat gesagt, und das ist die Kontroverse um die WM, er hat gesagt, muss ich ein Turnier gewinnen, was 6 bis 7 Spiele hat, um zu zeigen, dass ich der Beste aller Zeiten bin? Nein.
Ja,
das war ja seine kontroverse Aussage.
Ja, klar, aber das ist ja nochmal abgesehen davon, dass er dann den WM-Titel von Messi diskreditiert hat, weil er gesagt hat, es ist ja viel krasser, was ich mit Portugal gemacht habe, weil davor haben die nichts gewonnen. So, und Argentinien war ja schon davor, hat ja schon davor was gewonnen. So. Das ist ja total lächerlich, weil Real Madrid hat davor, bevor er kam, auch schon 8 Champions League-Titel gehabt. So, was ist denn das für eine Aussage?
Jetzt meine Meinung zu Ronaldo und zu dem Ganzen. Ich habe es tatsächlich, ich mache einen Vergleich mit einer sehr witzigen Comedy-Show aus Ecuador, wo die Familie den Urgroßvater verabschiedet. Okay, ich mache es ganz schnell. Die Familie steht am Sterbebett des Urgroßvaters und dann sagen alle so, boah, der war so ein guter Mann, wir werden ihn vermissen. Und dann gucken sie so ein Fotoalbum und dann läuft der Urgroßvater irgendwie so gegen Ehe für alle. Und dann sagen sie, ja, aber zu der Zeit, wo er gelebt hat, waren wir noch nicht so offen, verzeihen wir ihm. Und dann blättern sie weiter und dann sehen sie, dass er mit den Extremrechten rumgelaufen ist. Und dann sagen sie, ah, shit, ja, zu dem Zeitpunkt, weißt du, die Jahreszeit, der Urgroßvater, der war nicht aufgeklärt, deswegen verzeihen wir ihm. Langsam ist Ronaldo so dieser Urgroßvater, weißt? Er hat, es gibt jedes Mal weniger Argumente, ihn zu verteidigen. Das Interview war brutal unnötig. Es war absolut unnötig. Cristiano Ronaldo ist einer der 5 größten Fußballspieler aller Zeiten. Cristiano Ronaldo ist statistisch gesehen einer der 2 besten Spieler aller Zeiten. Cristiano Ronaldo ist der beste Stürmer aller Zeiten. Er ist mein absoluter Lieblingsspieler und er hat es nicht nötig, so Scheiße von sich zu geben.
Ja.
Es wirkt, wie du es gesagt hast, verbittert. Weißt, ich habe mir heute wieder ein Video angeschaut, von dem wir gegen Arsenal von Thierry Henry, Robert Pires, Dennis Bergkamp als 19-Jähriger gespielt hat. Cristiano Ronaldo ist mittlerweile so lang im Fußballgeschäft, dass wir schon vergessen, wie krass er war. Und so Interviews führen dazu, dass er nur noch eine Witzfigur ist.
Ja, genau.
So wie du es so oft gesagt hast. Es ist nervig. Wo ich mir denke, warum machst du das? Natürlich, er will sich wieder ins Rampenlicht stellen und es ist eine PR-Sache. Und wahrscheinlich hat er dadurch auch wieder Fettkohle gemacht mit irgendwelchen Deals. Aber der underlining point ist, Ronaldo hat es nicht nötig und macht sich tatsächlich lächerlich und macht es uns als Ronaldo-Fans, ich spreche jetzt mal von mir und allen anderen, die ich kenne, schwer, ihn zu verteidigen.
Ich finde es schön, dass du da einigermaßen reflektiert draufschauen kannst, weil ich glaube, es ist ja auch, da sind wir uns ja einig, es ist ein krasser Spieler. Diese Go-Debatte ist nervig, will ich auch nicht anzetteln. Er ist auf jeden Fall krass gewesen, hat einer der besten Stürmer, einer der besten Spieler aller Zeiten, die Stars, tralala, hat krasse Tore gemacht. Und eben, das ist ja, was ich meine. Ich verstehe, also grundsätzlich wird jetzt, ich höre der Walle in meinem Hinterkopf sagen, natürlich macht er so Aussagen, weil das bringt ihn ins Rampenlicht. Safe. Natürlich, das ist na auch seine Art von, also es ist ja sein Stil.
Habe ich ja auch gesagt, weil es ist ja logisch, ja.
Genau. Es ist ja sein Stil, kontroverse Aussagen zu treffen und irgendwie, er spielt ja damit auch. Und das ist ja auch irgendwie, ich finde, er macht ja zum Beispiel Zlatan auch. Oder das macht ja auch Lamine Yamal auch. Und da sage ich ja auch, ist ja interessant, ist ja sehr unterhaltsam. Aber diese Aussagen, die trifft, sind halt so vollkommen random und so, einfach so dumm, weil sie diskreditieren ja nicht nur Messi, sondern die diskreditieren ja selber. So, also er widerspricht sich ja auch total. Also gerade mit dieser WM-Aussage, Digga, der hat vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren genau was anderes gesagt. Er hat genau das andere gesagt. So. Das ist doch total, also vor allem in Zeiten von Social Media kann man das doch alles nachschauen. Das ist so dumm. Es ist, mir erschließt sich die Logik dahinter nicht. Ich frage mich, ob der wirklich in seiner eigenen Parallelwelt lebt mit irgendwelchen Ja-Sagern, die ihn halt die ganze Zeit irgendwie huldigen und jeden Tag einen Gottesdienst ihm zu Ehren abhalten. Oder ob er halt wirklich sagt, okay, ich muss, um im Rampenlicht eben zu bleiben, solche kontroversen Aussagen zu treffen. Das finde ich halt schade. Und ich finde es einfach, es ist natürlich ultra lustig, weil ich damit dich so ärgern kann und sagen kann, ja, schau mal hier die ganzen Ronaldo-Fanboys, was für Keks, was für ein Keckspieler. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach auch irgendwie ein bisschen bitter, dass er dann einfach anscheinend so verbittert ist von diesem Messi-WM-Sieg, weil ich gehe davon aus, wenn Messi diesen WM-Sieg nicht geholt hätte, dass er solche Aussagen treffen muss wie, ja, die WM ist ja nicht relevant, sind ja nur 6, 7 Spiele, aber davon nicht mal in der K.O.-Phase bei 4 WMs getroffen. Also das sind schon krasse Aussagen.
Ja, und du sagst es, dass ich da ein bisschen aufgeklärt rangehen kann. Es ist der einzige Weg. Also, wenn ich hier jetzt sitzen würde und mit dir quatschen würde und sagen würde, hä, was, warum kritisierst du Ronaldo? Das Interview war top und er hat das ganze Recht der Welt, das zu sagen, da hätte ich ja einen an der Waffel. Also, so neutral bin ich dann schon. Was mich am meisten nervt, ist, dass er mit so dummen Auftritten seine Legacy beschmiert.
Absolut. Ganz,
der ist so krass. Ronaldo ist so ein krasser Spieler gewesen. Muss ich sagen, gewesen. Aktuell ist er in Saudi-Arabien schlecht, honestly. Ja, er ist kacke. Er hat seit 4 Jahren keinen Titel da geholt. Und, also, das könnte man schon mal machen, weil er ein brutales Team hat. Der hat Coman, der hat Joe Felix, der hat Demirovic. Also, der hat genug Spieler, mit denen er da was anfangen kann. Deswegen, er ist ein brutaler Spieler gewesen. So, wie gesagt, Top 2 aller Zeiten.
Ja, das
wenn
wissen
ihr Messi
wir.
Kommt zum Punkt. Ist ja okay. Nee, es nervt nur. Also es nervt einfach nur. Ja. Gut, dass du mir einen Punkt... Es nervt einfach. Und ich hoffe, in Zukunft lässt er es. Ich hoffe, er schießt seine 1000 Tore und lässt so eine Scheiße. Das wäre für mich als Ronaldo-Fan das Beste.
Ich hoffe, ehrlich gesagt, er schießt sie mittlerweile. Ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach, dass er das nicht hinkriegt, weil dann würde diese abgehobene Scheiße auch, was war das nochmal irgendwie, was hat er gesagt, you achieved so many goals, all filmed, hahaha, weil Pelés Tore ja nicht alle gefilmt wurden, keine Ahnung. So, ich hoffe, er schafft's nicht, weil er so ein arrogantes Arschloch ist. Dann noch eine Aussage, die möchte ich nochmal ganz kurz aufdröseln. Diese Diskreditierung von den anderen Ligen, so. Es ist, jeder weiß, dass die saudi-arabische Liga, das ist doch offensichtlich ein Fact, nicht dieses Level hat wie europäische Ligen. Hat auch nicht das Geld, hat nicht dieses Prestige. Ist doch auch voll okay, muss er doch sich gar nicht schönreden. Aber dann ein Joao Felix, der in Spanien, in Italien und in England floppt und in Saudi-Arabien dann ganz plötzlich der Topscorer von plötzlich ist. Das ist doch klar, das ist die Evidenz, ist es sowas von evident, dass diese Liga nicht so gut ist. So. Und das fuckt mich so ab, also gerade auch einen Piers Morgan, der einfach da einen, das ist ja praktisch schon Hofberichterstattung da macht. Und dann eben diese Trump-Verehrung, die fuckt mich so komplett ab, Digga. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Wirklich, da sitzen auch vor allem viele kleine Kinder und hören so eine Scheiße und müssen dann diesen Rechtsradikalen, diesen Rechtsextremen auch noch irgendwie gut finden dadurch. Das ist doch Quatsch, warum? Also es ist, ja, das ist auch von der Seite Kacke, der hat doch eine Vorbildfunktion, Alter. Das ist ein Europäer.
Wie gesagt, zurück zu dieser Geschichte, dieser ecuadorianische Sketch mit dem Urgroßvater, der homophob und rechtsextrem war. Ronaldo macht es mit seinen dummen Aussagen jedes Mal schwerer zu verteidigen. Ich hoffe aber, er schafft die 1000 Tore, weil sonst hat er nichts mehr. Weißt du, sonst hat er nichts. Also ja. Ganz ehrlich, ich muss es zugeben, weißt du, natürlich hat Messi bessere Stats, aber wenn Ronaldo die 1000 Tore vor ihm schießt, dann hat er das. Und das nimmt ihn dann keiner.
Ja, aber er hat doch auch viele andere Sachen, die Messi, keine Ahnung, nicht hat, so. Das ist doch auch, also weißt du, so, ich check das gar nicht, dass er sich die ganze Zeit dann scheinbar so messen muss. Okay, natürlich hat Messi die besseren Stats, hat Messi die besseren Pokale, aber er hat zum Beispiel mehr Champions League als er geholt. Er hat, keine Ahnung, den ersten großen Titel mit Portugal geholt. Also er hat ja auch viele Sachen gemacht, die Messi jetzt nicht geschafft hat. Und, warum kann er das nicht einfach stehen lassen und sagen, hey geil, ich habe das geschafft, Messi nicht, bla 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 bla. So, aber er macht's halt nicht. Und das ist halt total bescheuert. Und Messi auf der anderen Seite chillt halt sein Leben in Miami, gewinnt die Pokale, schießt die Tore, tritt vielleicht nochmal 2026 in der WM an und juckt sich die Eier da. Das ist doch geil.
Das wollte ich dich kurz fragen, bevor, oder das ist tatsächlich ein ganz guter, oder kann sich auch die Eier jucken, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang in unser letztes Thema, was wir ansprechen wollen. WM nächstes Jahr, siehst du Portugal als einen potenziellen Kandidat, weil wenn wir uns die Position anschauen und die Spiele anschauen, sind sie schon extremst interessant.
Natürlich sind sie, haben sie eine gewisse Favoritenrolle. Sie haben die Nations League gewonnen, sie haben Deutschland in der Nations League auch vorgeführt. Klar muss man fragen, wie relevant ist dieser Pokal insgesamt, aber sie haben auf jeden Fall die Spieler, sie haben ja selbst bei PSG spielen ja auch zwei Portugiesen mit, die unglaublich wichtig sind für das Team in PSG, also ich rede von Nuno Mendes und Vitinha.
Brutale Maschinen. Und ganz kurz, João Neves, auch bei PSG, auch ein krasser Fadenzieher.
Genau, also ich glaube, das wäre total vermessen zu sagen, sie sind keine Favoriten. Genauso wie Argentinien Favorit sein wird. So ist es ja auch voll okay. So wie es aussieht, wird Ronaldo und so wie es aussieht, wird Messi auch nochmal teilnehmen. Also man kann ja auch einfach mal sagen, was für krasse Sportler das sind, dass sie so lange, über so einen langen Zeitraum auf so einem hohen Niveau auch noch mitspielen können. Das finde ich auch noch krass. Und ich meine, ganz ehrlich, wahrscheinlich wird es nicht so sein, aber es wäre ja irre, wenn Portugal da doch Weltmeister wird mit Ronaldo. So, ja, wäre auch krass. So ganz ehrlich.
Ja, du hast es gerade perfekt beschrieben. Messi und Ronaldo, so, ich weiß gar nicht, wie man das heißt, longevo, sagt man auf Spanisch, halt, dass jemand so lange aushält in dem Sinne. Crazy, aber ich wollte darauf zu sprechen kommen, genau, so krasses Durchhaltevermögen. Wir haben jetzt von zwei potenziellen Kandidaten gesprochen, reden wir doch vom dritten. nämlich uns,
Deutschland.
Also vielleicht hat irgendjemand Schland auf dem Zettel. Julian Nagelsmann hat seine Nominierung bekannt gegeben für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Erste Frage an dich, weißt du, gegen wen wir spielen?
Slowakei und Luxemburg.
Stark. Gegen beide haben wir... Nee, falsch, gegen Luxemburg haben wir gewonnen, gegen Slowakei haben wir tatsächlich das erste Spiel verloren.
Das war wichtig, das Spiel, ja.
Eindeutig, dementsprechend hoffe ich, dass es sich bessert. Der Kader kam raus, Nagelsmann nimmt vier Torwarte mit, vier Torhüter, ein Stiller ist nicht dabei. Was sagst du? Was überrascht dich? Was ist okay? Was sollte anders sein?
Also diese vier Torhüter-Geschichte, die fuckt mich so krank ab. Wirklich. Also da hat er das irgendwie bei der EM letztes Jahr gesagt, ja, wegen Trainingsbedingungen, ne? Da können wir 2 gegen 2 austauschen, immer super praktisch, dann ist die Belastung nicht so hoch. Nimmt am Ende nur 3 mit und jetzt macht er wieder 4 und klaut damit einen Kaderplatz jemand anders. Das ist total unnötig. Finn Dahmen spielt bei Augsburg und kriegt die ganze Zeit Buden rein. Das ist so eine Scheiße, Mann. So, das ist doch Kacke. Also wirklich, das, was gibt's dafür irgendwie? Ihr kannst doch keine sportlichen Gründe dafür geben. So, erster Punkt. Fuck mich schon mal ab. So, zweiter Punkt. Du kannst doch keinen Angelo Stiller oder den weltbesten Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt Nummer 7 nicht mit dabei haben. Was gibt's da für Gründe? So, natürlich haben wir David Raum, der ist gesetzt, ist ja klar, aber wer ist der Backup? So, Nathaniel Brown macht gute Spiele, ja, aber Maxi Mittelstädt ist meiner Meinung nach da ein bisschen weiter. Gibt ja auch noch eine U21. So. Dann weißt du, was mich schon wieder krank abfuckt. Dass sie wieder die Spielweise hier. Sie teilen es auf in Defensive und Offensive. Wo sind unsere Stürmer? Herrgott! Mein Gott! Das
nervt mich auch.
Wir haben doch zwei Stürmer. Wir haben doch Burkhardt und Woltemar. Dann sag doch, das sind Stürmer. Offensive, Defensive. Das kaschiert doch was. Das war doch immer das haben sie gemacht, als Flick Nationaltrainer war. Und dann kam Nagelsmann. Was hat er gemacht? Er hat Offensive, Defensive und Stürmer wieder gehabt. Mittelfeld. So.
Ja, so.
Kommen wir zu den Spielern.
Okay, hau raus.
Kommen wir zu den Spielern. Ich finde, grundsätzlich sind die Nominierungen okay, abgesehen von den Stuttgartern. Auch ich finde, Under fehlt da meiner Meinung nach auch wieder gut performt die letzten Spiele. Ich finde aber schön, dass er zum Beispiel jemand wie Said Elmala dabei hat, der ja wirklich jetzt mal auch Perspektivspieler wäre und auch so ein bisschen Straßenfußballer-Mentalität wieder hat. Das finde ich echt ganz spannend. Finde auch schön, dass er Uwe Draogo dabei hat, der hat auch sehr gut performt in den letzten Spielen. Sind natürlich letztlich eher Kandidaten für die U21, aber sie mitzunehmen ist vielleicht nicht schlecht. Ich finde auch geil, dass er Kevin Schade dabei hat, meiner Meinung nach ein ultra guter Spieler, der immer wieder sehr gute Elemente ins Spiel reinbringt. Bei Brentford diese Saison unglaublich performt. Ich verstehe nicht so ganz, warum Leroy Sané dabei ist, so ganz ehrlich. Ich liebe den Löwen, aber so, keine Ahnung, das ist irgendwie ein Spieler, der einfach nicht in die Nationalmannschaft gehört zurzeit. Und sonst kann man, glaube ich, sagen, das ist alles ganz in Ordnung. So, jetzt mein Rant. Ich weiß gar nicht, was los ist gerade.
Ist okay, man muss Emotionen einfach mal rauslassen. Und ich kann dir absolut in allem zustimmen. Sané zu früh. Tatsächlich zu früh. Kann sein, dass du ihn mitnehmen musst, weil er ein Ausnahmefußballspieler ist, laut, keine Ahnung, irgendwelchen Experten, die vor 20 Jahren mal was von ihm gesehen haben. Er performt aktuell okay in einer
schwachen
Liga, dementsprechend. Ja, genau, er ist okay, er ist okay.
Ja.
Aber, wie gesagt, Angelo Stiller muss dabei sein. Er ist aktuell nicht auf seiner Höchstform, aber er ist perspektivisch der Spielmacher in den nächsten 4 bis 5 Jahren von der DFB-Elf. Mich freut es sehr für Malik Thiaw, dass er dabei ist.
Ja, absolut.
Weil er performt tatsächlich extrem gut bei Newcastle.
Ja.
Das ist etwas, was mich sehr gefreut hat. Und ich sehe den Punkt, dass es dich nervt mit diesen 4 Torwarten, mit diesen 4 Torhütern. Er wurde ja auch drauf angesprochen und hat gesagt, egal wie viele er nominiert, es dürfen ja maximal 3 auf der Bank sitzen, beziehungsweise 2 auf der Bank und einer spielt. Das heißt, er darf nur 3 Torhüter pro Spiel anmelden. Das heißt, ich verstehe es noch weniger, dass da nominiert.
Kein Mensch versteht.
Nur auf der Tribüne chillt.
Ja.
Ja, aber tatsächlich, sonst alles okay. Es hat mich bis auf Sané nicht so tierisch aufgeregt. Mich freut es tatsächlich, dass er Kevin Schade mitgenommen hat, weil, wie du sagst, weil ich finde so, dieser Premier League Vibe, der kann stark sein, also der kann wirklich gut sein. Und was ich auch verstehe ein bisschen, ist, dass er Lennart Kahl nicht nominiert hat.
Ja.
Lennart Kahl fliegt aktuell. Okay, er fliegt, er ist ein krasser Kicker. Also wirklich, was der macht am Ball, an der Pille, ist schon brutal. Aber ich verstehe, dass man noch ein bisschen warten will. Ist absolut okay.
Das ist auch überhaupt nicht, ich finde, das ist überhaupt nicht, sollte auch jetzt eine Debatte stehen, ob der da mitkommt. Der hat 2 gute Spiele gemacht, so.
Ja, aber ganz ehrlich, es gibt einige Spieler, die haben weniger gute Spiele gemacht, zum Beispiel Leon Goretzka. Hat kein übertrieben gutes Spiel gemacht.
In der jetzigen Form kann man da wenig dagegen sagen, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch nicht mein Lieblingsspieler, aber so. Ganz kurz noch zu Leroy Sané. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich einfach finde, da ist Nagelsmann da nicht konstant ist. Dann trifft er die Aussage vor der Saison mit Leroy Sané. Ah, er wechselt in eine andere Liga, die nicht Top 5 ist. Da muss er sich aber mehr anstrengen, damit er nominiert wird. Was macht er? Er strengt sich nicht krass an. Der performt okay. Er wird nominiert. Das ist doch nicht logisch. Das ist doch auch eine kommunikationstechnisch total bescheuert. Also da muss ich auch mal wieder sagen, das ist irgendwie, das fühlt sich für mich alles nicht nach einem roten Faden an, nicht nach einem Konzept. Und ich glaube auch, natürlich werden sie die Spiele wahrscheinlich gewinnen. Aber ich habe das Gefühl, die Nationalmannschaft ist wieder an einem Punkt angelangt, wie sie vor 2 Jahren war. Da haben wir schon mal drüber geredet. Sie hat alle uns irgendwie total verloren. Und das ist irgendwie schade. Das finde ich irgendwie blöde. Ich bin froh, wenn jetzt erstmal wirklich keine Länderspielpausen mehr sind. Ist auch irgendwie satt, diese ganze Nominierungsphase. Und dann hin und her, wer spielt nicht. Ich will Bundesliga, ich will Champions League, ich will Europa League haben. Und Nationalmannschaft kann Pause machen bis 2026.
Ich sehe deinen Punkt absolut. Ich muss sagen, ich gehe diesmal ein bisschen mit. Ich bin ja, glaube ich, von uns dreien, der die Nationalmannschaftsspiele immer am meisten feiert. Am meisten tatsächlich immer meine äquatorianische Nationalmannschaftsspiele, aber sogar da ist es uninteressant. Wir haben zwar noch WM-Quali, aber Ecuador ist nicht dabei, weil es geht nur noch um die Playoffs in Lateinamerika. Das heißt, wir sind schon durch. Das ist ganz geil. Ich gehe in allen Punkten mit dir mit. Es ist falsch von Nagelsmann, aber eine Hoffnung, die ich habe, und wenn er das verkackt, dann verliert er mich als Fan, ist nämlich Said Elmala. Elmala muss ja spielen, jetzt Minuten sammeln, damit er keine andere Nationalmannschaft vertreten kann. Ich weiß nicht, welche andere Nationalität er besitzt. Das habe ich auch am Freitag mit diesem Köln-Fan besprochen. Der war wirklich so happy, dass Elmala nominiert wurde. Er hat aber gesagt, Nagelsmann muss ihn aufstellen. Der muss spielen, damit er uns erhalten bleibt. Und tatsächlich, glaube ich, wäre das ein großer Fehler, wenn Nagelsmann das nicht macht. Das ist meine einzige Hoffnung, dass wir gewinnen. Das steht außer Frage. Also
hoffentlich,
ja. Gegen Luxemburg und Slowakei kann man nicht gewinnen. Also das wäre tatsächlich nur bodenlos. Dementsprechend, ich werde es mir wahrscheinlich anschauen, wenn ich die Chance habe, wenn es im Free-TV läuft und ich habe gerade Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, aber ich muss ehrlich sagen, es waren echt viele Länderspielpausen. Es waren ja jetzt drei, also praktisch September, Oktober und November. Es sind einfach zu viele. Es sind zu viele und es macht diesen Spielbetrieb kaputt. Naja, wir können jetzt ja noch, wenn wir schon über die anstehenden Spiele sprechen, über die Spiele der Woche reden, oder? Was hältst du davon?
Ja. Können wir gerne machen. Hau raus.
Ja, weil ich habe mir ein Spiel rausgesucht, das lässt ja noch Zeit, so ein bisschen nachzuschauen. Das ist in zwei Wochen, das ist in der Bundesliga und das ist Dortmund gegen Stuttgart. Und das sind tatsächlich direkte Tabellennachbarn, auch punktgleich. Und ich kann mir da vorstellen, das wird recht spannend, bin mal gespannt. Ich sehe gerade sogar ehrlicherweise eher die Vorteile bei Stuttgart. Und da bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Es geht ja da eher um den dritten Platz, wer so ein bisschen sich oben behaupten kann. Stuttgart ja auch relativ stark gerade. Und da freue ich mich sehr auf dieses Spiel.
Das ist doch sehr erfreulich. Ich muss sagen, du erwischst mich ein bisschen auf dem, wie sagt man das? Du erwischst mich auf dem falschen Fuß. Ja, genau, du erwischst mich auf dem falschen Fuß. Ich gucke gerade, ob es irgendwas Interessantes in der, ja, das ist doch interessant. Suriname und El Salvador kämpfen noch um ein Ticket für die WM. Wenn ihr euch übermorgen Zeit nehmen wollt, dann Suriname gegen El Salvador. Wäre tatsächlich die zweite WM-Teilnahme für El Salvador, die erste für Suriname. Wenn ihr Zeit habt, schaut es euch gerne an.
Schön, das gehört auch wahrscheinlich in die Goated-Version von Spielen der Woche, die wir jetzt damals hatten. Aber ich glaube, das ist doch ein gutes Ende, mein lieber Hannes. Ich freue mich, dass wir es soweit geschafft haben und die Themen besprechen konnten, die wir mit dem lieben Walle vielleicht nicht besprechen konnten. Und ich sende damit dann auch nochmal liebe Genesungswünsche raus und an dich einen schönen Abend, mein Lieber.
Danke sehr. Ich hoffe, du genießt auch den Abend. Und ja, an alle, wir freuen uns auf euch nächste Woche. Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao. We'll